Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist eine Frau zu Gast, die als die beste Schachspielerin Deutschlands gilt. Ganz früh hat sie angefangen, Schach zu spielen und hat im Alter von 9 Jahren ihre erste deutsche Meisterschaft gewonnen. Zu Beginn der Woche ist ihr Buch rausgekommen. Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Herzlich willkommen, Elisabeth Petz.
Hallo.
Es gibt 6 verschiedene Schachfiguren, nämlich König, Dame, Turm, Läufer, Springer und Bauer. Haben Sie eine Lieblingsfigur?
Ja, das ist der Springer, weil der Springer eigentlich von der Art und Weise, wie er zieht, einzigartig ist. Und damit sticht er aus allem heraus und ja, macht diese Figur sehr besonders.
Mhm. Weil jede Schachspielerin, jeder Schachspieler auch einzigartig ist, oder?
Man sagt den Schachspielern nach, dass sie sehr individuell sind, um es mal nett auszudrücken. Also wir sind schon eine Spezies in gewisserlei Hinsicht mit sehr interessanten Eigenarten. Dazu gehört zum Beispiel der Aberglaube. Das ist etwas, was bei uns sehr stark ausgeprägt ist. Aber wie gesagt, der Springer, der kann halt über andere Steine hüpfen, was eben alle anderen Figuren nicht können. Und damit ist er einfach ja ein ganz eigenes Individuum.
Okay, dann sprechen wir über das Brettspiel Schach und wieso es im Leben von Elisabeth Petz so eine bedeutende Rolle spielt. Und das machen Sie, Frau Petz, mit jemandem, der in seinem Leben maximal 3 Schachpartien gespielt und wahrscheinlich auch alle 3 verloren oder einfach beendet hat. Lassen Sie sich ein auf dieses ganz besondere Spiel, auf diese Gesprächspartie.
Ja.
Auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe wie Sie.
Das ist gar nicht schlimm.
Okay. Elisabeth Petz ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Schachspielerin, die beste Schachspielerin in Deutschland, Schachgroßmeisterin, Fragezeichen.
Ja, das ist halt die Diskussion mit meiner Titelvergabe, wo eben die Voraussetzungen bei einer Norm sehr wackelig waren und wo seitens des Weltverbandes einige Fehler unterlaufen sind und daraus dann eine Debatte entstand, bestimmte Regularien zu ändern und eben die Spieler nicht dafür zu bestrafen, wenn die Schiedsrichter auf gut Deutsch ihre eigenen Regelwerke nicht richtig verstehen, was eben in meinem Fall der Fall gewesen ist. Und dann eben 6 Jahre später sagen, es tut uns leid, wir haben es auf gut Deutsch falsch verstanden. Und um solche Sachen sozusagen für die Zukunft zu ändern, wollen sie eben das Handbuch neu schreiben, genau in dieser Problematik und damit dann auch in meinem Fall mir den Titel dennoch verleihen, weil es eben ein Fehler gewesen ist, für den ich als Sportlerin nichts kann.
Das heißt, man spricht schon über die Großmeisterin Elisabeth Petz. Sie ist es auch schon, aber irgendwie offiziell dann doch noch nicht. Wer vergibt denn diesen Titel? Muss man dafür eine bestimmte Punktezahl erreichen? Muss man bestimmte Turniere gewinnen? Kann man den wieder verlieren?
Also den Titel kann man erstmal nicht verlieren. Das ist ganz praktisch. Den behält man ein Leben lang. Vergeben wird der Titel von der FIDE-Kommission. Du musst 3 Normen erspielen, um den Titel zu bekommen. Dann muss diese Norm innerhalb vom nächsten Kongress gescheckt worden sein. Und wenn sie 3 Jahre lang nicht ungültig erklärt wird, dann ist sie automatisch gültig. Das ist die Regeländerung. Vorher gab es kein Zeitlimit und vorher mussten die Schiedsrichter die Norm gar nicht erst prüfen, erst bei Vollzähligkeit. Und so ist bei mir der Fehler nach 6 Jahren eben unterlaufen, dass sie sagen, ja, tut uns leid, wir haben vor 6 Jahren einen Fehler gemacht.
Es fühlt sich wahrscheinlich komisch an. Ne? Man weiß, man ist es und überall steht es, aber man weiß auch, irgendeine Regularie hat nicht ganz funktioniert.
Also man weiß halt, dass es inoffiziell eigentlich okay ist, aber man hat halt immer noch sozusagen die Sorge, dass dann offiziell doch irgendwas anders läuft. Und genau deshalb möchte ich mich eigentlich auch gar nicht mehr so richtig emotional damit beschäftigen, weil das ist Stress einfach und einfach darauf vertrauen, dass das, was Sie gesagt haben, dann irgendwann auch Realität wird.
Hm. Wenn man gerade über Schach spricht, Frau Petz, landen wir zwangsläufig bei der Netflix-Serie Damen-Gambit. Haben Sie die gesehen?
Ich habe mir die ersten 2 Folgen angesehen und danach habe ich verstanden, das ist wirklich eine sehr unterhaltende Sendung gewesen, ganz klar, hat aber mit der Realität eines Schachspielers nicht allzu viel zu tun. Was man aber an der Stelle auch betonen muss, man kann Schach, so wie es ist, nicht 1:1 im Fernsehen übertragen, weil da muss man sich vorstellen, man ist Zuschauer, man guckt sich dann eine Schachpartie an und 20 Minuten lang passiert nichts. Das heißt, eine Seite denkt nach, die andere Seite sitzt da rum, aber es gibt keine Mimik, keine Gestik, keine Gespräche. Das ist alles sozusagen die Realität. Und wenn du das in einen Film so übertragen willst, dann wird der Zuschauer abschalten.
Also um das mal kurz zu erklären, es geht um Beth, die in den 1950er Jahren im Waisenhaus aufwächst. Das alles spielt in den Vereinigten Staaten, die dort ihr Talent zum Schachspiel entdeckt und Weltmeisterin werden will in dieser Männerdomäne, mal vom Waisenhaus und von den Vereinigten Staaten abgesehen. Ich finde es spannend, Sie sagen, Sie haben zwei Folgen gesehen?
Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe ein paar Auszüge noch gesehen, aber dann habe ich, es ist eigentlich mehr sowas wie ein Schachmärchen, kann man sagen. Es ist auch wirklich super süß gemacht und es war auch Gold wert fürs Schach medial gesehen. Wir hatten einen Boom erlebt und alle wollten Schach spielen und es gab auch ganz, ganz viele Anfragen von jungen Kindern an verschiedene Schachcoaches, die Schach lernen wollen. Die haben dann angefangen mit Schach und haben dann irgendwann festgestellt nach einem Monat, dass es nicht 7 Sendungen braucht, um Weltmeister zu werden. Und deswegen sind auch sehr viele Schüler so nach 2-3 Monaten bei meinen Kollegen wieder abgesprungen, weil sie gemerkt haben, naja, so schnell wie in der Serie klappt es halt auch nicht.
So, Sie schmunzeln drüber, jetzt mal vom Waisenhaus und den Vereinigten Staaten abgesehen. Das könnte doch aber auch sein, dass Sie das gucken und sagen, ach, das ist auch so ein bisschen meine Geschichte. Da spielt eine Frau die Hauptrolle in dieser Männerwelt.
Genau, also ich muss auch sagen, es ist eigentlich ganz witzig. A, habe ich den gleichen Namen wie Sie. B, ist sie auch vom Typus her in vielerlei Hinsicht mir sehr ähnlich mit der Emotionalität, mit ihrer Gedankenwelt, dass sie teilweise auch eben sehr abgeschottet ist. Also ich konnte mich in vielerlei Hinsicht schon mit ihr identifizieren. Allerdings muss man halt auch sagen, die ganze Geschichte ist halt nicht sonderbar realistisch, weil auf diese Art und Weise, sie hat ja keine richtigen Trainer gehabt, außer den Trainer im Waisenhaus. Und danach ist es halt so, du brauchst, um ein richtig starker Schachspieler zu werden, extrem viele Trainer, die dir verschiedene Ansätze beibringen. Es reicht nicht, wenn du ein Eigenstudium betreibst. An irgendeiner Stelle kommt der Punkt, wo du diesen Trainer halt brauchst. Und das ist zum Beispiel der Unterschied. Und ich glaube auch in dieser Netflix-Serie ging es vielmehr darum, die Rolle einer Frau in einer männerdominierten Gesellschaft zu zeigen, als wirklich um Schach. Das war mein Eindruck. Schach war sozusagen die Begleiterscheinung und Schach steht ja auch für etwas Intelligentes, Kulturelles. Deswegen ist es eine sehr gute Sache, es mit Schach zu verbinden. Aber der eigentliche Sinn, zumindest kam es mir so vor, war eigentlich vielmehr zu zeigen, wie die Frau sich in einer männerdominierten Gesellschaft durchsetzt.
Warum gibt es so wenige Frauen, die Schach spielen?
Das hat was meines Erachtens auch mit der Interessenskultur zu tun. Frauen sind breit gefächerter, wenn es um Interessen geht. Und wahrscheinlich ist das evolutionsbedingt, wo der Mann eben auf der Jagd war und sich immer nur einer einzigen Sache gewidmet hat. Und die Frau eben neben dem Kind, dem Haushalt, das Kochen und so weiter und so fort viel breit gefächerter war, was ihre Interessen angeht. Und ich habe das Phänomen auch relativ frühzeitig erkannt mit meinem Bruder. Wir sind nach der Schule nach Hause gekommen und mein Bruder war in der Lage, sich 6 Stunden an den PC zu setzen und ein und das Gleiche zu tun. Ich habe dann mal eine Stunde mitgespielt, aber dann habe ich gemerkt, ich will jetzt was anderes machen. Und ich glaube, dass da in dem Naturell des Menschen da große Unterschiede zwischen Mann und Frau sind, weil Männer oder Jungs vielmehr es schaffen, sich auf eine Sache zu fokussieren und das über Stunden hinweg. Und das entspricht nicht dem Naturell einer Frau.
Und deshalb gibt es heute ungefähr 1700 männliche Großmeister, aber eben nur 40 weibliche Großmeisterinnen.
Ich würde sagen, dass die Spielstärke hat was damit zu tun, weil Männer sich sozusagen alle anderen Sachen ausblenden können. Statistisch gesehen glaube ich einfach, dass Schach viel mehr ein Spiel für Männer ist als für Frauen vom Interessensansatz her, kann man ähnlich vergleichen wie Mathematik und Physikstudium, wo man auch höchstens vielleicht 20%, wenn es hochkommt, an Frauen oder jungen Mädels haben, die Mathematik und Physik studieren. Also es ist einfach eine Wissenschaft, die für Männer scheinbar oder für Jungs interessanter ist als für Mädchen, weil es auch diese Kampfkultur hat. Es ist ja eigentlich ein Kriegsspiel, wenn man es so will. Man hat den Angriff, man hat die Verteidigung, man hat die
Strategie.
Die Strategie, also man hat alles das, was man eigentlich in einem Krieg braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Und das ist etwas, was wahrscheinlich so vom Kämpferischen her für Männer interessanter wirkt. Andere Professor zum Beispiel behaupten, es liegt auch an dem Hormon Testosteron, ein Risikohormon, was bei Männern stärker ausgeprägt ist und dadurch die Risikobereitschaft allgemein bei Männern höher ist als bei Frauen. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr, sehr vielen Komponenten. Aber dennoch am Ende glaube ich, wenn man es schafft, Schach in jungen Jahren in der Schule zu integrieren, in den Unterricht zu integrieren, wäre ich davon überzeugt, dass es auch wesentlich mehr Mädchen oder Frauen am Ende gibt, die Schach spielen.
Die inoffizielle Schachgroßmeisterin Elisabeth Paetz ist bei uns zu Gast. Sie ist Mitte 30, 1985 in Erfurt in Thüringen geboren. Und man muss sagen, sie haben eine ganz klare Schach-DNA.
Ja, also mein Vater war DDR-Meister mehrfach. Er ist auch der amtierende DDR-Meister, denn er hat den Titel 1990 noch einmal erspielt. Damit hat er ihn nie verloren. Und meine Eltern sind eigentlich auch nur durch Schach zusammengekommen. Meine Mutter war Hobbyspielerin und ihrer Schwester hat sie immerhin die Kreismeisterschaften damals im Eichsleben oder Heiligenstadt in der Region gewonnen. Und meine Eltern haben sich irgendwann mal kennengelernt an einer Martini-Nacht und meine Mutter war sich halt nicht so sicher, ob sie ihn nochmal wiedersehen will und hat ihn eben gefragt, ob er Schach spielen kann. Und das hat mein Vater eben schmunzelnd verjaht und dann haben sie sich für ein neues Date getroffen und dann hat eben mein Vater zu ihr gesagt, er braucht die Figuren gar nicht zu sehen, sie soll einfach nur die Notation ihm sagen. Also er hat blind gespielt. Und meine Mutter war so irritiert, die ganze Zeit die Notation zu verfolgen und die Züge richtig auszuführen, dass sie gar nicht realisiert hat, wie stark er eigentlich war.
Notation ist so Aufschreiben, ne?
Also das Schachbrett ist unterteilt in Buchstaben von A bis H und 1 bis 8. Das ist ähnlich wie bei Schiffe versenken, wo jedes Feld einen Namen hat. Mhm. Zum Beispiel das Feld G4. Und wenn man dann eben die Figur sagt, die dorthin zieht, dann kann man, ohne das Brett zu sehen, ganz einfach im Kopf diese Partie nachspielen.
Und Vater hat das blind gemacht, Mutter hat notiert.
Aufs Brett geschaut und hat versucht, die Züge, die er von einer Notation, also man setzt jetzt das Feld F4, dann hat sie eben das auf dem Brett nachkonstruiert, während mein Vater irgendwo anders saß und einfach nur mit ihr kommuniziert hat. Also er musste aufs Brett dabei nicht schauen.
Also die zwei haben sich ja gefunden, logischerweise. Mhm. Sie haben einen Bruder, der älter ist. Ne?
Genau.
Wir sind also in den 80er Jahren in Erfurt, in der DDR. Wie hat denn dann Ihre Kindheit stattgefunden in dieser Schachfamilie?
Also mein Vater ist ja nach wie vor in den 90ern noch Profi gewesen. Also hat er, wie gesagt, auch 1990 die DDR-Meisterschaft gewonnen, wo ich 5 Jahre alt war. Und meine Mutter hatte halt einen Beruf gehabt in Erfurt und war am Wochenende auf Weiterbildung. Und weil mein Vater sein Geld mit Schach verdient hat und mein Bruder schon als 4-Jähriger die Regeln gelernt hat, hat er mich eben mitgenommen, weil meine Mutter, wie gesagt, Wochenende Weiterbildung hatte und während der Woche eben arbeiten musste und solche Kita-Programme, wie es die heute gibt, die gab es halt damals in der Form nicht. Und dadurch bin ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater zusammen zu Schachturnieren gereist und habe eben vom Zuschauen her irgendwann die Regeln erlernt. Also man hat sie mir gar nicht beibringen müssen. Und ich glaube, es gibt auch dieses Phänomen, dass das jüngere Geschwisterpaar immer das tun will, was das ältere macht. Und dadurch, dass mein Bruder schon an Schachturnieren als, glaube ich, 4- oder 5-Jähriger teilgenommen hat, hat es bei mir nicht lange gedauert.
Also Schachbrett statt Spielplatz.
Auf gut Deutsch, ja.
Hat der überhaupt mal stattgefunden?
Der Spielplatz, doch. Ich habe mich gerne nach der Schule, in der Grundschule mit den Jungs, die in meinem Hinterhof auch gewohnt haben, auch geprügelt. Also ich hatte schon eine kleine aggressive Ader gehabt als 8-, 9-Jährige und hatte genug Freizeit außerhalb der 64 Felder.
Wenn Sie diese DNA haben, so wie ich es gerade gesagt habe, also wenn Mutter und Vater beide überdurchschnittlich gut Schach spielen können, haben Sie dann ein Talent geerbt oder sind Sie einfach nur durch diese Konstellation, dass Sie mit dem Vater unterwegs waren, dass der Bruder Schach gespielt hat, sind Sie einfach nur im Training immer besser geworden? Also war es Talent oder Training, was Sie so erfolgreich gemacht hat?
Also viele gute Schachtrainer behaupten, dass es eine ordentliche Portion an Talent braucht. Das ist die Frage, was bedeutet Talent im Schach? Zum Beispiel ist Talent im Schach, wenn du in der Lage bist, die Partie, die du gespielt hast, ohne die Notation, das heißt, wir schreiben mir jeden Zug auf, also wenn man die Notation nicht braucht und dennoch in der Lage ist, die Partie einfach nachzukonstruieren aus dem Kopf, dann spricht das für ein sehr gutes Gedächtnis. Und ich hatte eben vor allem als Kind ein unglaublich gutes fotografisches und visuelles Gedächtnis gehabt. Ich war mit Abstand die Stärkste im Topografietest im Gymnasium. Als auch im Kopfrechnen war ich deutlich schneller als meine Mitschüler, weil einfach meine Reaktionsgeschwindigkeit auch überdurchschnittlich groß gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass ein gewisses Talent, was auf jeden Fall man braucht, ist das gute Gedächtnis. Das kann man zwar trainieren, aber von meiner Seite war das eben schon automatisch da gewesen. Und ich war halt sehr kreativ auch gewesen, was eben im Kunstunterricht solche Aspekte angeht. Ich hatte eine kreative Art gehabt, sowohl im musikalischen auch als auch im künstlerischen Bereich. Und all diese Sachen, die helfen natürlich, ein guter Schachspieler zu werden, weil nicht jeder, der sehr, sehr viel trainiert, wird automatisch ein guter Spieler. Also man braucht eine gewisse Portion an Talent. Und ich hatte eben das Glück, dass ich diese gewisse Portion wahrscheinlich durch die DNA meiner Eltern mit vererbt bekommen habe.
Jetzt sind Sie in Erfurt geboren, groß geworden, haben dann irgendwann gesagt, ich mache das jetzt etwas tiefgreifender. Sie sind zum Sportgymnasium gegangen, weil man darf ja nicht vergessen, Schach ist Sport. Dort gab es ein richtiges Fach. Was hat sich denn da am Schachgymnasium in Dresden weg von zu Hause mit anderen für Sie verändert?
Ja, sagen wir es mal so gewesen, ich habe dreimal die Schule gewechselt, weil du eben als Schachspieler erstmal so ganz nach dem Motto wie im Film Forrest Gump, ihr Sohn ist anders als die anderen, warst du automatisch halt anders als die anderen. Und vor allem dann in der Pubertätszeit, so zwischen 12, 13, 14, hast du eben das auch zu spüren bekommen, wenn du eben von den anderen komisch angeguckt wirst, beziehungsweise du bist relativ schnell in die Außenseiterposition gegangen, weil du eben als Schachspieler in deren Augen ein Freak oder ein Nerd oder wie auch immer man das bezeichnet gewesen bist. Und ich war auf zwei verschiedenen Sportgymnasien gewesen. Ich war in Erfurt und dann später in Dresden. Und in Erfurt war es halt so, dass ich von der Stadt eine Sondergenehmigung bekommen habe, als einzige Schachspielerin dort sein zu dürfen. Und relativ schnell haben meine Mitschüler mir zu verstehen gegeben, dass ich da nicht hingehöre. Und teilweise war dann eben auch die Hänselei richtig krass. Und das
was kommen denn da für Worte, wenn gehänselt wird?
Weil also gehänselt wird, indem dir die Federtasche weg. Das ist das Klassische. In meinem Fall war es sogar noch viel schlimmer. Auf Klassenfahrten war es richtig hart. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ich sage nur, Kinder können in dem Alter sehr, sehr gemein sein. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann meinen Eltern gesagt habe, vielleicht ist es besser, auf das Sportgymnasium in Dresden zu gehen, wo Schach anerkannter Sport gewesen ist. Und so mindestens konnte ich dort mein Abitur machen und hatte dort meine Ruhe, weil ich als Schachspieler kein Freak oder Nerd war, sondern eine von, sagen wir mal, 5, 6 Leuten, die dort auch in dem Fach ihr Abitur gemacht haben. Und somit war das dann mehr oder weniger normal gewesen.
Und dann hat sie ihr Vater auch noch trainiert. Das stelle ich mir schwer vor. Da habe ich so, ich habe so ein Bild von Steffi Graf. Der Vater steht mit auf dem Tennisplatz und der Vater reist mit um die Welt. Und der Vater sollte aber bitte auch mal hinhören, wenn irgendwelche Problemchen sind. Wie war das denn bei Ihnen mit dem Vater als Trainer unterwegs?
Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil du eben den besten Coach kostenlos zu Hause hast. Fluch, weil du als Kind, vor allem wenn du so 8, 9 oder 10 Jahre bist, nicht unterscheiden kannst, ob deine Eltern wütend sind oder traurig sind. Das heißt, du siehst als Kind Emotionen von deinem Elternteil, weil du gerade eine Partie verloren hast oder weil du gerade beim Turnier schlecht abgeschnitten hast. Du kannst aber nicht differenzieren als Kind, ob deine Eltern dich jetzt weniger lieb haben, weil du versagt hast, oder ob deine Eltern sich einfach nur genauso in ihren Gefühlen schlecht fühlen, wie du dich schlecht fühlst. Das heißt, du differenzierst nicht zwischen Liebhaben und traurig sein. Und das macht es manchmal als Kind extrem schwierig. Und du glaubst eben auch, weil deine Eltern so viel für dich machen, hast du eine Verantwortung zu tragen, indem du beweist, dass dadurch du Erfolg haben solltest, um etwas zurückzugeben. Und ja, die Kinder sind zu jung, um das zu verstehen. Und deswegen ist mein heutiger Appell, wenn ich mit Kindern trainiere, dem Eltern genau das zu vermitteln, dass sie da aufpassen müssen, dass ihr Kind realisiert, dass wenn sie über eine verlorene Partie zum Beispiel unglücklich sind, dennoch dem Kind verstehen zu müssen, dass sie mit offenen Armen empfangen werden oder auch gedrückt werden und nicht zu verstehen geben, dass das Kind vielleicht nicht mehr so lieb gewonnen wird in genau in dieser Situation.
Verstehe. Bei all dieser Schachkompetenz muss ja aber irgendwann auch eine gesellschaftliche Kompetenz aufgebaut werden. Also das Leben findet ja auch statt. Sie sind Fremdsprachenkorrespondentin, ne?
Ich habe diese Ausbildung gemacht. Meine Eltern wollten, dass ich eine Ausbildung mache. Ich wollte eigentlich Grundschulpädagogik studieren, wollte aber Berlin nicht verlassen. Und damals war der Numerus Clausus bei der Grundschulpädagogik in Berlin bei 1,3. Das habe ich mit meinem Abi nicht ganz so hingekriegt. Auch nicht mit den Wartesemestern, die ich hatte. Und dann, ja, musste ich irgendwas anderes machen. Und dadurch, dass ich immer relativ gut in Fremdsprachen war, also ich spreche fließend Englisch seit meinem 14. Lebensjahr und bin auch relativ flüssig im Russischen, dachte ich mir, gut, Fremdsprachenkorrespondentin passt ja, auswendig lernen kann ich auch einwandfrei. Und deswegen habe ich diese Ausbildung für 2 Jahre gemacht und auch ohne große Mühen abgeschlossen.
Sehr pragmatisch klingt das. Heute kann ich sagen, dass Sie Profisportlerin sind. Leben Sie davon?
Ich war vor der Corona-Pandemie eigentlich wirklich durch und durch Profisportlerin gewesen. Dann kam Corona, dann gab es den Lockdown und dann musste ich mich automatisch umorientieren, um irgendwie finanziell über Wasser zu bleiben. Und dann habe ich angefangen, Unterricht zu geben. Mein Vater war damals so clever, nicht nur mich im Schach zu trainieren. Er hat mir auch beigebracht, wie ich andere trainiere. Das heißt, ich hatte von klein auf eine doppelte Ausbildung von ihm bekommen und war damit auch in der Lage, systematisch mit Kindern oder mit Erwachsenen schachlich zu arbeiten.
Und das muss doch schrecklich sein, oder? An manchen Tagen, wenn man selbst so gut ist, das ist doch wie die Klavierlehrerin oder wie der Trompetenlehrer, wenn die Kinder oder die Auszubildenden es nicht auf die Kette kriegen und man weiß, man würde es doch selbst irgendwie ziemlich zügig machen. Also wenn Sie mir Schachspielen beibringen müssten, würden Sie doch wahrscheinlich verzweifeln.
Nein, im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr, sehr spannend, mit Leuten zu arbeiten. Meine größte Herausforderung, die ich hatte, war, mit einem Klientel zu arbeiten, was einen Altersdurchschnitt von 85 hatte, in einem Hotel in Österreich. Und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt. Ich habe 2 Tage gebraucht, um den Ladies und den etwas älteren Herren die Regeln so beizubringen, dass sie dann am 4. Tag in der Lage waren, gegen mich eine Schachpartie zu spielen. Das war echt eine spannende Erfahrung. Und das hat dann wieder mal unterstrichen, dass Schach keine Grenzen kennt in Bezug auf Alter, dass sowohl die ganz Jungen als auch die ganz Alten in der Lage sind, immer noch Schach zu lernen und daran Spaß zu haben.
Jetzt gibt es, Frau Peetz, gerade im Schach der Herren eine absolute Sensation, denn zum ersten Mal ist gerade am Wochenende Weltmeister Magnus Carlsen, der ist Norweger, ne? Von einem jüngeren Schachspieler besiegt worden, und zwar vom Inder Donnarumma Gukesh. Was bedeutet denn diese Wachablösung?
Also ich muss an der Stelle fast ein bisschen lachen, weil vergessen wird, dass es sich hierbei um ein Online-Turnier in der Kategorie Schnellschach handelt.
Okay.
Und es ist bekannt, dass Magnus Carlsen im klassischen Schach, also in dem Schach, wo er auch Weltmeister ist, eigentlich pro Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht 2 Partien verliert. Wenn überhaupt, mit Weiß hat er die letzten 5 Jahre nicht verloren, bis es dann zu dieser Sache in St. Louis kam. Und das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das heißt, dass er jetzt im Schnellschach online gegen eins der 5 oder 6 indischen Wunderkinder verloren hat, ist nichts Besonderes in der Hinsicht, weil es A, Schnellschach ist, B, ist es Online-Schach und es ist gar nicht mit dem klassischen Schach, wo er Weltmeister ist, zu vergleichen.
Das heißt, er selbst schmunzelt da wahrscheinlich auch drüber.
Das ist, wie gesagt, es ist keine Turnierpartie im klassischen Sinne.
Sie haben das St. Louis gerade angesprochen, da meinen Sie wahrscheinlich diesen Streit mit Hans Niemann?
Genau, diesen meinte ich.
Und dem Amerikaner, wo Magnus Carlsen sagt, ich spiele nicht gegen den, weil der betrügt.
Hat er ja nicht gesagt am Anfang. Er hat ja einfach einen Tweet genommen von einem Fußballtrainer, der praktisch gesagt hat, wenn er etwas sagen würde, würde er Probleme bekommen. Es wurde auf Englisch damals gesagt. Und daraus ist ja dann auch ein Eklat entstanden, der es geschafft hat, Schach so populär im Mädchenbereich zu machen.
Dass wir jetzt drüber reden, ja.
Man kennt Schach, ja. Man weiß vielleicht auch, dass es im Schach 32 Figuren gibt und dass es Weiß und Schwarz gibt. Aber mittlerweile durch diesen Eklat in St. Louis weiß jeder Nicht-Laie, dass man eben zum Beispiel mit 6 Spielzeug im Schach super betrügen kann. Also es ist halt sagenhaft, wie medial sich das Ganze aufgebauscht hat, wenn man überlegt, dass, ja, das ist eigentlich fast schon, es ist schon für mich absurd, darüber zu reden.
Da ging es um Töne, die irgendwo abgegeben werden. Da ging es um Atmer, um Räusperer, um sämtliche Kleinigkeiten. Wenn wir jetzt mal zu Ihnen kommen, Sie machen das jetzt schon so viele Jahre. Kennen Sie denn auch Betrug?
Also wir hatten in der Vergangenheit einige Betrüger überführt. Das Klassische ist natürlich, dass man das Handy, und man kann auf dem Handy heutzutage sehr gute Schach-Apps haben, die eben mit computergesteuerte Programme dabei helfen können zu betrügen. Klassisch war es gewesen, dass die Betrüger ihr Handy auf der Toilette versteckt haben, dann während der Partie konnte man ja immer auf die Toilette gehen, das ist ja im Turnierareal mit drinne, und dann eben ihr Handy, was sie dort versteckt haben, rausgeholt haben und eben die Züge ihrer Partie rekonstruiert haben, um zu gucken, was die Engine sagt. Das war der klassische Betrug. Heute durch die Digitalisierung und durch diese ganzen anderen schönen technischen Geräte kann man natürlich viel, viel einfacher betrügen. Man muss also gar nicht erst das Handy auf dem Klo verstecken. Man braucht auch gar kein technisches Gerät im Spielsaal drinne, wenn man zum Beispiel sich bei 6 Spielzeugen bedient, weil die sind über einen Remote-Control zu bedienen. Und derjenige, der das bedient, muss nicht im Spielsaal sein. Der kann auch in einem anderen Land sein. Und das lässt sich heute wunderbar von der App steuern. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe einen Staubsaugerroboter zu Hause. Und wenn ich jetzt in Russland oder in England oder in China bin und meine App anmache und sage, der soll staubsaugen, dann tut er das. Und so kann man sich das vorstellen, würde das auch mit jedem 6-Spielzeug funktionieren. Der Vorteil ist, es ist im Körper drin. Das heißt, wenn du gescannt wirst und du wirst ähnlich beim Schach wie beim Flughafen gescannt, wird man es nicht erkennen, weil es ja, wie gesagt, im Körper drin ist. Das heißt, man kann es nicht orten. Und dann braucht man nur einen guten Freund, der sich mit Schach einigermaßen auskennt. Die Partien, die man spielt, werden ja 1:1 im Internet übertragen. Und dann braucht man die Morse-Codes, die man sich ausmacht. Dann sagt man eben, okay, einmal Vibration ist ein Bauer, zweimal Vibration ist ein Springer. Und schon weiß man, welche Figur man ziehen muss. Und wenn man ein guter Spieler ist, ist schon der Tipp, welche Figur zu ziehen hat, ein unglaublich guter Tipp. Dann hat man nämlich nur noch, ja, ein bisschen was zu tun, um zu erraten, welcher Zug gemeint sein könnte.
Es klingt total irre. Wenn man Ihr Buch liest, erfährt man aber auch, dass Sie schon als ganz junge Schachspielerin ohne dieses ganze moderne Zeug, was Sie gerade erklärt haben, echt auf die Nase bekommen haben.
Ja, also ich nehme an, Sie reden von dem erwachsenen Herrn, der mir unterstellt hat, dass ich eine Figur angefasst habe, genau, obwohl ich sie zurechtgerückt habe. Und ja, der stand eben zu dem Zeitpunkt schon relativ schlecht. Und als ich eben diesen einen Bauern hatte, der sich zwischen zwei Feldern befand.
Der stand also zwischen zwei Feldern. Und es gibt eine Regel, wenn man, wie heißt die?
Man kann auf Französisch Chadoupe sagen oder man sagt auf Deutsch, ich rücke zurecht. Und wenn man das vorher sagt, dann kann man die Figur anfassen und die zurechtrücken. Und es gilt nicht als berührt geführt. Und das habe ich auch gesagt. Er aber hat dann darauf bestanden, hat den Schiedsrichter geholt, meinen damaligen Mannschaftskapitän, der dann ihm Recht gegeben hat. Und das Absurde an der Sache ist, dass ich ja zu dem Zeitpunkt bereits deutsche Meisterin im Jugendbereich oder im Mädchenbereich gewesen bin. Also ich war durchaus keine Schachspielerin, die mit einem Zug 3 oder 4 Figuren auf einmal einstellt. Denn den Zug, den ich ausführen musste am Ende, war ein Zug, wo ich eben 3 oder 4 Figuren stehen lassen würde. Und eigentlich wäre das klar gewesen, dass ich so einen Zug gar nicht machen könnte, weil ich zu gut dafür bin, sagen wir es mal so. Und für mich war das Krasse eben, dass sich in dem Moment dieser erwachsene Mann genau bedient hat, um sich sozusagen noch zu retten, weil er hätte die Partie zu, sagen wir mal, 80% verloren und ich eben erkennen musste, dass Kinder oder vielleicht auch noch die Tatsache, dass ich ein Mädchen war, das weiß ich nicht, bestraft werde, weil die Erwachsenen Recht haben und die Kinder Unrecht. Keine Ahnung, aber es war für mich auf jeden Fall eine sehr bittere Erfahrung. Ich habe auch fürchterlich geweint. Mein Vater hat mich dann abgeholt und hat auch den Mannschaftskapitän zusammengeschissen und ihm gesagt, ich meine, du siehst doch die Stellung, du weißt, wie gut sie ist, du weißt, sie würde diesen Zug nicht machen, was das denn soll.
Das beschreiben Sie alles in Ihrem Buch, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Schach, das beschreiben Sie da auch, ist Sport. Wie körperlich ist Schach eigentlich?
Viele zum Beispiel denken, warum ist Schach Sport, was ist am Schach dran, dass es Sport ist, aber relativ einfach zu erklären. Es gibt ja zum Beispiel diese Art von Diäten-Apps, ja. Ich erkläre das damit. Und es gibt viele Frauen, die solche Food-Tracker-Apps haben, wo sie eben eintragen, was sie am Tag essen, welche Kalorien sie aufnehmen und so weiter. Und dann gibt es eben dann auch noch die Aktivitäten dazu. Und wenn du dann eben siehst, 1,5 Stunden lernen, Aktivität kannst du eingeben, gibt er dir an, verbrennst du 180 Kilokalorien. Also du siehst anhand von diesen Food-Tracker-Apps bereits, dass selbst eine Lernaktivität mit Kalorienverbrauch zu tun hat. Hm. Beim Schach ist es so, man muss sich vorstellen, man hat eine Lernaktivität von über 5 Stunden, wo man die Konzentration gar nicht verlieren darf. Das heißt, ein Fehler kann sofort die Partie beenden. Das heißt, 5 Stunden am Stück, vollste Konzentration plus natürlich die Nerven, die damit einhergehen, wenn du wenig Zeit hast oder wenn dein Gegner einen Zug macht, den du nicht gesehen hast. Das heißt, du verbrennst bis zu 2000 Kilokalorien während einer Schachpartie. Also das Höchste, was gemessen wurde, waren 2000 Kilokalorien.
Darf man nebenbei essen und trinken?
Ja, man darf nicht am Brett essen, aber man kann aufstehen und sich irgendwo im Turnierareal was zu essen holen, wenn es was gibt, oder man hat was dabei, aber man darf am Brett nicht essen. Aber
und wo tut es eigentlich als erstes weh bei so einer Schachpartie? Tut der Kopf weh, der Rücken weh, die Augen?
Also ich würde sagen, so nach einer richtig harten 5- bis 6-stündigen Schachpartie ist man erstmal schlapp. Man hat manchmal ein bisschen Kopfschmerzen, das ist Spielertyp abhängig. Ich bin dann jemand, der eigentlich nur eine Auszeit braucht und sich erholen will und vielleicht an die frische Luft gehen möchte, weil es eben doch eine ganz schöne Belastung für den Körper ist. Ich weiß nicht, ob man sich das als Otto-Normalverbraucher vorstellen kann. Man kann es vielleicht mit einer 5-stündigen Prüfung in der Schule oder in der Universität vorstellen, so vom Prinzip her. Nur, dass du eben in der Prüfung in der Lage bist, nochmal alles durchzublättern, und wenn du einen Fehler erkennst, kannst du den korrigieren. Mhm. Im Schach getan ist, also berührt ist geführt, was du gemacht hast, ist vorbei, also kannst du es nicht rückgängig machen.
Es ist nicht tragisch, einen Fehler im Spiel zu machen, es sollte bloß nicht der letzte sein, schreibt die Schachspielerin Elisabeth Petz in ihrem Buch, und man sollte der Spielerin nicht anmerken, dass ein Fehler passiert ist.
Ja, also man muss es einfach so ausdrücken, dass manchmal halt Fehler passieren und man hat den Zug gemacht und sieht, ups, da war was, oder man hat etwas übersehen. Kommt drauf an, wie krass der Fehler ist. Normalerweise ist es halt so, dass das oft von der Gegnerin gesehen wird. Zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende Bundesliga gespielt und ich habe einen Zug gemacht und dachte ich mir, ups, da ist ein Gegenzug meiner Gegnerin, der mich ganz schön in Probleme bringt. Habe einfach wieder durchgeatmet, habe mir aber nichts anmerken lassen und meine Gegnerin hat den Zug nicht gemacht. Damit war alles wieder gut.
Wie geht denn dieses Pokerface? Wie trainieren Sie das, so neutral wie möglich sein zu können bei 4-5 Stunden?
Ja, sagen wir es mal so, ein Pokerspieler, der sich mit Muskelkontraktionen im Gesicht auskennt, der würde es sehen. Aber wir sind nicht ausgebildet, um Muskelkontraktion oder geringfügige Mimik und Gestik im Gesicht zu erkennen. Ich weiß es nur, ich habe eine Kollegin, auch Schachspielerin, die aber auch professionelle Pokerspielerin war. Und die kann mir ganz genau sagen, dass sie es sieht, aber sie wurde daraufhin ausgebildet beim Pokern. Du musst ja am Ende entscheiden, ob der Gegenüber bessere Karten hat oder nicht, je nachdem, nach deinen Einsätzen. Und da ist es ganz wichtig, so minimale Sachen zu erkennen. Im Schach haben wir diese Ausbildung nicht, würde auch keiner irgendwie für nötig erachten, weil im Endeffekt, wenn ein Fehler passiert, dann zu 80% sieht das dein Gegner. Unabhängig davon, ob du ein Geräusch von dir oder ein Stöhnen von dir gibst oder nicht, das ist halt so. Und deshalb, ja, ich denke, wir können das gut verstecken, aber ich würde vermuten, dass ein professioneller Pokerspieler, der daraufhin ausgebildet worden ist, dass er das erkennen könnte.
Mir gefällt ja ehrlich gesagt bei Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt, dass sie Fehler positiv konnotieren, dass man auch Sieger ist, wenn man Fehler macht. Das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich total wichtig.
Ich denke, dass der Vorteil eines Schachspielers ist, vor allem schon als sehr junger Mensch, dass man sehr früh mit Fehlern konfrontiert worden ist. Und man natürlich bewusst ist, wenn man einen krassen Fehler macht, dass man dann eben mit Konsequenzen rechnen muss. Und das ist natürlich ein Härteprozess, der als Kind sehr, sehr schmerzhaft sein kann, der dich aber für dein weiteres Leben unglaublich hart macht. Das heißt, wir sind in der Lage, mit Schicksalsschlägen wahrscheinlich sogar besser klarzukommen als andere. Vielleicht Sportler insgesamt sind vielleicht besser in der Lage. Aber wir sind Menschen, die trainiert darauf sind, immer wieder neu aufzustehen. Weil wir wissen, okay, wir haben jetzt Mist gebaut, die Partie ist zu Ende, aber wir können noch mal angreifen, also es geht weiter. Und im Endeffekt lernen wir relativ frühzeitig mit Verlusten, mit Schicksalsschlägen, natürlich nur im Sport, aber allgemein, wir lernen damit umzugehen, wir lernen, bessere Verlierer zu werden. Und das sind Sachen, die uns ungemein im Leben helfen, dann auch, wenn im Leben irgendein krasser Fehler passiert oder irgendwas passiert, was einen erstmal niederschmettert, dass man weiß, aber am Ende, man steht wieder auf.
Dieser positive Satz, das würde mich interessieren. Wie besprechen Sie den im Zusammenhang mit der momentanen Kriegssituation, die wir in Europa haben, der Angriffskrieg der Russen? Inwieweit beschäftigt der den Sport, den Sie machen, das Schachspielen, wo ganz viele russische Spielerinnen und Spieler dabei sind?
Bei uns im Schach hat das sehr krasse Auswirkungen. Ich habe zum Beispiel in meiner Mannschaft Ukrainerinnen und Russen, die verstehen sich auch untereinander ganz gut, aber jetzt weigern sich die Ukrainer mit den Russen zusammen im Team zu spielen und natürlich auch gegen Russen anzutreten, weil sie Angst haben, dass dann aus Sicht der Ukrainer sie dafür öffentlich gebrandmarkt werden. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Die Angst davor, dass man öffentlich dafür geächtet wird, wenn man schon mit einem Russen zusammen im Team spielt, im gleichen Team, oder gegen einen Russen antritt, zählt schon mittlerweile als Vaterlandsverrat. Und es ist halt so traurig, dass sich das auch im Schach sehr krass auswirkt, weil wir haben unglaublich viele starke Russen als auch ukrainische Spieler. Das sind Länder, wo Schach ganz große Tradition hat und wo auch die stärksten Spieler der Welt kommen, teilweise was europäischen Raum angeht, aus Russland und aus der Ukraine. Und das macht es nicht leichter. Man hat jetzt versucht, in unserem Bereich bestimmte Sachen zu ändern. Das heißt, man hat jetzt für das nächste Kandidatenturnier der Frauen hat man einfach mal die Turnierordnung geändert. Früher war es so, jeder gegen jeden, zwei Partien. Jetzt hat man das in Gruppe A und Gruppe B unterteilt. In der Gruppe A sind alle Russen drin und in der Gruppe B sind die Ukrainer und die Chinesen drin, die sich qualifiziert haben, sodass dann durch das K.O.-System das Finale vielleicht erst in einem halben Jahr stattfindet und man vielleicht die Hoffnung hegt, dass es im Finale nicht zu Russland gegen Ukraine kommt. Und das sind halt Kompromisse, wo man halt sieht, der Sport versucht sich irgendwie davon zu schleichen, aber man muss immer wieder feststellen, dass Sport Politik ist oder Politik mit Sport eng verbunden ist und dadurch jeder Sport, vor allem jeder, also wenn ich jetzt nur auf meinem Bereich natürlich das Ganze sehe, unglaublich damit
zu tun hat. Wie ordnen Sie sich denn da ein? Sie werden ja wahrscheinlich auch eine Haltung haben.
Mir tun beide leid. Ich habe sehr, sehr große Sorge um meine ukrainischen Kollegen, weil ich weiß, dass die Eltern noch dort sind und dass die unglaublich emotional leiden. Ich habe ja auch mit einer eine sehr, sehr enge freundschaftliche Verbundenheit und ich versuche oft mit ihr darüber mental irgendwie zu reden, weil ich es bei ihr spüren kann. Ich kenne sie einfach schon seit 20 Jahren. Aber ich habe auch sehr enge Kontakte zu Russen, die sich teilweise dafür schämen, was passiert ist, aber nichts daran ändern können. Das heißt, beide Seiten leiden ungemein und ja, man wünscht sich einfach, dass irgendwann dieser Krieg aufhört, so schnell wie möglich, und dass am Ende alle wieder an einem Tisch sitzen, so wie man es eigentlich kennt.
Ist das ein aktuelles Phänomen oder hat es diese Rivalitäten aufgrund politischer Konstellationen in Ihrem Sport auch schon vorher gegeben?
Es gibt schon seit Jahrzehnten Probleme. Zum Beispiel, wenn bei uns ein iranischer Schachspieler gegen einen israelischen Schachspieler im Open-Turnier oder in irgendeinem Turnier ausgelost wird, wird der iranische Schachspieler nicht antreten. Würde er das tun, muss er damit rechnen, dass er in seinem Land dafür eingesperrt wird. Das heißt, Iraner riskieren gar nicht erst gegen einen Israeli auf dem Schachbrett oder in jeder anderen Sportart anzutreten, weil die Strafen, die ihnen dann drohen, sind solchen Ausmaßes, man will sich das gar nicht ausmalen. Deswegen ist es bei uns schon so, wenn ein Iraner gegen einen Israeli spielt, wenn es nicht gerade eine Weltmeisterschaft ist, versucht man diese Auslosung einfach zu vermeiden, um praktisch diesen Stress oder dieses Leid oder was damit eben zu tun hat, den Spielern zu ersparen.
Das hat ja kalte Kriegqualitäten.
Ja, aber Israel und Iran ist halt ganz, ganz krass. Das ist, glaube ich, bei uns im Schach auch das krasseste Beispiel überhaupt. Russland und Ukraine gab es immer natürlich Konflikte, aber es war nie so schlimm, dass die nicht gegeneinander antreten durften. Jetzt aber ist es gerade aktuell so, dass die Ukraine nicht gegen die Russen spielen. Einer hat es mal gemacht bei der Bundesliga, der ist dann aus der Nationalmannschaft der Ukraine rausgeflogen, weil er Vaterlandsverrat begangen hat. Das war vor einem halben Jahr oder so. Und dann haben wir noch Aserbaidschan und Armenien, die spielen gegeneinander, aber da wissen die Journalisten zum Beispiel, wenn die sich die Hände geben, und wir müssen bei der Partie, vor der Partie immer den Gegner die Hand geben, entstehen natürlich Fotos, aber diese Fotos zwischen Armenien und Aserbaidschan mit Händeschlag werden nie veröffentlicht, weil man einfach den Spielern damit politischen Stress ersparen möchte.
Das sagt Elisabeth Peetz, die die beste Schachspielerin Deutschlands ist, inoffizielle Großmeisterin. Sie haben gerade die Bundesliga angesprochen. Ich habe mir das mal angeguckt. Sie haben mit 9 Jahren, glaube ich, die erste Bundesliga-Partie gemacht. Und die Liste, für welche Vereine sie gespielt haben, ist so unendlich lang und völlig verschieden. Wie bestimmt man das eigentlich? Also gerade spielen sie für Stärkrade und vorher waren sie waren auch schon mal im Ausland und so. Wie kommt ein Verein zu Ihnen oder Sie zum Verein?
Also es ist halt so, wir haben sowohl Frauen-Bundesliga als auch Herren-Bundesliga. Wir dürfen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mitspielen. Dadurch hatte ich in meinem Leben immer mindestens in Deutschland gesehen 2 Vereine. Dann dürfen wir aber natürlich auch noch in ausländischen Ligen mitspielen, weil jede ausländische Liga darf eine bestimmte Kapazität an Ausländerinnen oder Ausländern einladen. Und so kommt es halt, dass ich für Spanien in der Liga spiele, dann eben die deutsche Bundesliga, die englische habe ich gespielt, die französische habe ich gespielt, selbst die russische habe ich noch vor 10 Jahren gespielt, als die noch etwas ausländerfreundlicher war, beziehungsweise hatte man früher mehr Gelder gehabt, um auch ausländische Spielerinnen und Spieler einzuladen. Und wie man sich da entscheidet, das kommt immer drauf an. Bei den Frauen spiele ich jetzt für den aktuell mit stärksten Verein in der Liga, das ist der Verein aus Baden-Baden. Und da haben wir zum Beispiel eben auch ukrainische und russische Spielerinnen aus den Top 10 mit drin. Also das heißt, wir sind ein sehr ambitionierter Verein, sind auch letztes Jahr deutscher Meister geworden. Und bei den Männern ist es bei mir immer so, dann gucke ich mal, was gerade so da ist. Da bin ich gar nicht so ambitioniert, weil für mich ist es wichtiger, mit dem Frauenteam deutscher Meister zu werden. Mit dem Männerteam ist es halt so, dass die teilweise schon so stark sind im männlichen Bereich, dass du als Frau da nicht mit beitragen kannst, dass sie am Ende deutscher Meister werden.
Wann ist die nächste Partie?
Ich hatte erst gerade 2. Die nächsten sind dann im November, ich glaube 11. 12. November spielen wir wieder mit der Frauenbundesliga dann in Stuttgart.
So, und dann leben Sie hoffentlich Ihren Satz, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt.
Absolut.
Elisabeth Peetz, herzlichen Dank für den Besuch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.